Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Heute Vormittag mit Gerd Skobel. Einen schönen guten Morgen.
Moin, moin, Frau Köster.
Sie sind Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator, Autor, Professor für Philosophie. Ich könnte jetzt noch einiges weiteres nennen. Aber was mich interessiert, wie ist denn Ihr Verhältnis zum fliegenden Teppich?
Wir befinden uns ja alle auf einem fliegenden Teppich. Also der Titel meines neuen Buches. Das bedeutet im Grunde genommen, unser Leben hat keinen Boden, aber irgendwie kommen wir doch zurecht. Irgendwie fliegen wir doch von A nach B. Insofern leben wir alle auf dem fliegenden Teppich. Klingt auf den ersten Blick absurd, muss man ein bisschen erklären, aber das ist tatsächlich so.
Ja, das Buch, was nächste Woche erscheint, Untertitel ist da, eine Diagnose der Moderne. Wie lässt sich denn diese Diagnose zusammenfassen? Klingt ja schon, dass da auch jemand krank ist.
Da ist jemand krank auch. Also man ist ja immer... Es sei denn, man stirbt. Man ist ja nicht immer 100% krank. Es gibt ja auch gesunde Anteile. Und was die Moderne angeht, da gibt es ganz verschiedene Definitionen davon, was Moderne ist. Also man kann das über Beschleunigung machen. Man kann das über Säkularisierung machen. Also die Rolle, die Religion in der Gesellschaft spielt und so weiter. Und ich glaube, wenn man das zusammenfasst, und das ist mein Vorschlag, dann ist das eine Zeit zunehmender Komplexität. Und unser Hauptproblem, das werden hier noch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bestätigen, ist einfach mit dieser Komplexität zurechtzukommen, die zum Beispiel das Problem hervorbringt, dass wir uns ständig selber widersprechen müssen oder dass wir widersprüchliche Dinge machen, die wir dann nicht zusammenbekommen, was uns irritiert, unsicher macht. Wir reagieren dann oft mit Ängsten, suchen einen Sinn in der Welt, ja, versuchen das alles auf eine einzige Schiene zu biegen, was uns dann in der Regel nicht gelingt.
Also die simple Erklärung ist eigentlich, die Welt ist komplizierter, als wir alle denken.
Wobei kompliziert und komplex zwei verschiedene Sachen sind. Also wenn Sie eine Uhr zum Beispiel, eine mechanische Uhr auseinandernehmen, dann ist das super kompliziert, weil Sie die ganzen Teile da vor sich liegen haben und wenn Ihnen ein Uhrmacher dann sagt, wie kriegt man die zusammengebaut, können Sie das mit Anleitung schaffen. Das ist kompliziert, aber nicht komplex. Komplex sind Systeme mit vielen Elementen, die interagieren, also Verkehr zum Beispiel, wo ein Autofahrer auf den anderen reagiert. In der Uhr sollten die Teile in der Regel jedenfalls nicht aufeinander reagieren, miteinander die Uhr herstellen, aber die Teile sollten sich nicht gegenseitig verändern. Aber sie verändern ihr Fahrverhalten, wenn vor ihnen einer reinfährt und sie bremsen müssen. Das heißt, die Elemente in diesem System sind rückgekoppelt und verändern sich. Und das macht komplexe Systeme aus. Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ursprung dieses komplexen Systems scheint dann das Menschliche zu sein, was eben nicht berechenbar ist?
Auch Sie finden diese komplexen Systeme überall, also Klima, Gehirn, Organe, die Zelle ist ein komplexes System, letztlich sind auch Planetensysteme komplexe Systeme. Also Sie finden dieses Strukturmerkmal der Komplexität in der gesamten Natur und folglich natürlich auch in unserer Kultur, also in uns selber.
Und Sie kommen dann im Buch Vom Teppich auch zum Garten über Michel Foucault, damit ins Paradies und sind dann auch gleich bei der Sünde. Ich glaube, da kommt der Theologe in Ihnen durch, oder?
Naja, wenn man über den Fall spricht, also und dieser Teppich ist ja eine Metapher dafür, dass wir uns sozusagen ohne festen Boden unter den Füßen doch irgendwie gehalten fühlen oder gehalten sind und von A nach B kommen, hat natürlich immer mit der Angst vor dem Fall zu tun. Und die große Geschichte, die uns im Abendland einfach 2000 Jahre lang geprägt hat oder mehr als 2000 Jahre lang geprägt hat, ist die Geschichte vom Fall am Anfang der Geschichte. Also das, was wir Sündenfall nennen. Und wir kommen sehr schwer aus dieser Erzählung raus. Damit meine ich, wir haben sozusagen von Anfang an ein riesen Schuldgefühl und ein Problem und eine Angst. Und ich glaube, das sollte man wissen und damit umgehen, um vielleicht sich selber und auch unsere Gesellschaft verändern zu können.
Sie moderieren in Dreisat das Wissenschaftsmagazin, das Ihren Namen trägt. Und manchmal sind ja Gäste da, da muss man dann zweimal hingucken. Sie sind so einer, denn es blitzt auch im Fernsehen immer etwas in Ihrem linken Ohr auf und man ist sich nicht so ganz sicher, ist da wirklich ein Ohrring oder ist da keiner?
Da ist ein Ohrring drin. Den habe ich seit 1980. Ich habe ja in Amerika studiert, 2 Jahre und da auch meinen ersten Abschluss gemacht. Und in der Zeit habe ich mir einen Ohrring machen lassen.
Und seitdem nie wieder rausgenommen?
Doch, der ist schon ab und zu mal raus. Aber eigentlich trage ich ihn mehr oder weniger kontinuierlich. Ich habe ihn nochmal gewechselt.
Jetzt ist es?
Ein kleiner Diamant.
Ein echter?
Den habe ich mal geschenkt bekommen. Trage ihn jetzt schon sehr lange.
Und es wurde vermutlich dann auch so zu Ihrem Markenzeichen, oder?
Ach, ich weiß nicht. Vielen Leuten fällt das ja überhaupt nicht auf. Also vor allen Dingen, wenn man die Haare ein bisschen länger hat, merkt man es überhaupt nicht. Und wahrscheinlich geht es vielen Leuten wie Ihnen, die denken, ist da was oder ist da nichts? Habe ich mich vertan und sind sich einfach nicht sicher.
Genau, deswegen wollten wir das einfach an dieser Stelle gerade mal aufklären.
Ja, das haben Sie jetzt geklärt.
Den Videopodcast anschaut. Das vergangene Thema Ihrer Sendung war Tod des Feminismus, Fragezeichen.
Ja.
Ich glaube, da gab es im Vorfeld schon jede Menge, wie kann man es nennen, Kritik. Was war es im Einzelfall?
Also es kam Kritik, weil manche hatten es verstanden als Tod durch Feminismus, was natürlich nicht unsere Frage war. Die Frage war, ist ja auch ein bisschen provokant. Und gemeldet haben sich, ich würde mal sagen, wie soll man die beschreiben, politisch rechtsdenkende Männerorganisationen, die gesagt haben, was wollen sie denn überhaupt? Die Frauen haben doch die gleichen Rechte. Den Frauen geht es sogar besser als uns. Wir sind diejenigen, die jetzt endlich mal ein bisschen gepampert werden müssen. Und außerdem, was wollen sie hier mit dieser Frauengleichberechtigung? Wollen sie hier ein totalitäres System einführen mit Frauenquote und so weiter? So in die Richtung lief das.
Was glauben Sie, warum kam da so eine heftige Reaktion?
Angst.
Es ist immer wieder die Angst?
Es ist leider, ich glaube, es ist so platt. Es ist im Wesentlichen, es gibt natürlich noch auch andere Motive. Also es ist immer fatal, glaube ich, das so auf ein Motiv zu reduzieren. Aber ein Hauptmotiv ist die Angst, ja. Die Angst, abgehängt zu werden, benachteiligt zu werden, nicht gehört zu werden. Das geht natürlich bei diesen Mann-Frau-Konflikten tief in die Psychologie rein und oft auch in die Kindheitsgeschichte.
Ja, es gibt zum Beispiel in Deutschland nur einen Männerbeauftragten. Ist vielleicht auch das ein Problem, um jetzt vielleicht mal die Lanze für den Mann zu brechen?
Also als Feminist würde ich Ihnen sagen, was brauchen wir mehr Männerbeauftragte, wenn in DAX-Unternehmen so gut wie keine Frau sitzt? Braucht man Männerbeauftragten, um die Männer weiter zu schützen? Die schützen sich mit ihren Netzwerken sehr gut.
Aber vielleicht ist es die Rolle des Mannes, der inzwischen ein Problem hat. Also der Männerbeauftragte, der bei uns in der Sendung dann eben war, sagte zum Beispiel, gerade für den Mann ist es sehr schwierig, auch über Themen wie Missbrauch zum Beispiel zu sprechen, weil natürlich auch immer noch eine andere Rolle beim Mann gegeben ist.
Also die Frauen, die ich kenne, die missbraucht worden sind, würden Ihnen wahrscheinlich sagen, wissen Sie, für uns ist das auch relativ schwer, darüber zu sprechen. Mag sein, dass das noch mal eine andere Funktion oder eine andere Auswirkung hat bei Männern, weil Männer tendenziell sich als diejenigen fühlen, die halt immer alles unter Kontrolle haben, selber kontrolliert sind. Und dann Missbrauch natürlich völlig das Selbstwertgefühl kaputt macht und zerstört. Mag sein, dass das nochmal was Besonderes ist. Ansonsten glaube ich nicht, dass es da so einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, wenn beide missbraucht werden.
Sie haben seit vergangenem Jahr auch eine Professur für Philosophie und Interdisziplinarität an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Über welches Thema haben Sie da zuletzt diskutiert?
Wir sind dabei, uns mit künstlicher Intelligenzforschung zu beschäftigen und uns zu fragen, welche Auswirkungen das auf Gesellschaft hat. Und das ist in sehr vielen Bereichen der Fall, also von der Robotik bis hin zur sogenannten Industrie 4.0. Und was wir brauchen, sind Ethikstandards und auch Standards zur Beurteilung von dem, was da eigentlich passiert, weil wir zum Teil überhaupt nicht mehr wissen, was in den Systemen selber vorgeht, die dann möglicherweise selber und autonom Entscheidungen treffen.
Auch das klingt hochkompliziert. Kann man vielleicht auch gut die Frage von Matthias Jakob aus Edingen anschließen, der sehr begeistert ist von Ihren Sendungen und dann fragt, wie gelingt es Ihnen denn, sich da auch in die komplexen Themen einzuarbeiten? Muss man da ständig als Universalwissenschaftsjournalist auf den unterschiedlichsten Feldern unterwegs sein? Es klingt ja fast so.
Es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, ja. Also ich glaube nicht, dass das was mit Intelligenz oder so zu tun hat, sondern ich lese einfach wahnsinnig viel. Und das heißt, viele Abende mit Büchern und Artikeln verbringen und nicht irgendwo, wo es auf andere Art und Weise spaßig ist. Weil mir macht das ja Spaß. Es ist ja nicht so, dass das eine Qual für mich ist. Im Gegenteil, ich mache das ja wirklich gerne und beschäftige mich mit den Dingen. Aber es ist einfach wirklich viel Arbeit und ich lese super viel, ja.
Heißt, es gibt aber auch gleichzeitig Kompromisse in der Partnerschaft? Wenn man das schon hört, der sitzt den ganzen Tag nur da und liest?
Das Gute in dem Fall ist, dass ich eine Fernbeziehung führe und auch meine Lebensgefährtin viel arbeitet, die ist Ärztin. Und das passt ganz gut.
Denn da muss man natürlich auch darauf achten, um dieses Gleichgewicht zu halten.
Absolut.
Sie haben diese Professur seit Mai vergangenen Jahres. Wie kam der Ruf? War das etwas Plötzliches? Hatten Sie da vorher schon Kontakt?
Nee, das hat eine lange Vorgeschichte, weil sowas passiert ja, also es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern es gibt Gutachten, das geht durch die Kultus- und Wissenschaftsministerkonferenz in den einzelnen Bundesländern dann jeweils. Es geht durch das Rektorat der Hochschule und den Hochschulrat. Das ist also eine lange Prozedur mit Gutachten und so weiter. Und das dauert 2 Jahre, manchmal mehr. Also überraschend kam das nicht.
Wissenschaftsjournalist, Sie sind jetzt eben auch an der Hochschule. Wie wichtig ist Ihnen die Weitergabe von Wissen?
Extrem wichtig, weil ich glaube, dass das was ist, also gerade das, was Studenten machen und was Studenten lernen, ist ja was, was unsere Zukunft einfach prägen wird. Und es ist, glaube ich, von entscheidender Bedeutung, was da mitbedacht wird und ob junge Leute auch ihre Rolle, die sie in der Gesellschaft spielen, und zwar durchaus auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spielen, ob sie die mitbedenken und die Folgen ihres Handelns. Ich halte das für extrem wichtig. Und wenn man so Fächer nimmt, die scheinbar gar nichts erstmal mit Gesellschaft zu tun haben, wie Elektrotechnik oder künstliche Intelligenzforschung oder Robotik, auf den ersten Blick geht es darum, Dinge zu programmieren beispielsweise. Aber das ist nur die Oberfläche, weil das hat Auswirkungen auf uns alle und wir sollten das mitreflektieren, wenn wir unsere Ausbildung machen und wenn wir dann später in diesen Bereichen arbeiten.
Ist das so der Hinblick auch, wo Sie den Fokus drauf legen, zu sagen, ja, es mischt sich letztendlich alles mit allem?
Naja, die Unterschiede bleiben schon da. Also ist schon ein Unterschied, ob ich Politikwissenschaft oder Robotik mache. Aber wir kommen natürlich in der Gesellschaft und im politischen Leben oder auch in Partnerschaften, kommen wir zusammen und müssen uns auf irgendeine Art und Weise verständigen. Und was wir machen, hat Einflüsse auf alle anderen. Insofern haben Sie recht, sind wir alle verbunden, auch wenn wir uns das oft nicht klar machen.
Absurdistan von BAP in SWR1 Leute, heute Vormittag mit Gerd Skobel. Einer Ihrer Musikwünsche, da gibt es eine ganz besondere Geschichte zu. Welche?
Ja, Wolfgang Niedecken würde sich freuen, wenn wir das spielen, weil es gibt Leute, die sagen, Wolfgang, jetzt mach doch mal wieder was Politisches endlich und nicht nur die Sachen über Liebe und so. Wo immer sagt, was wollt ihr denn? Ich schreibe doch politische Stücke. Und gerade das Stück wird im Radio relativ selten gespielt. Insofern vielen Dank, dass Sie es gespielt haben. Ist ja extrem politisch. Also es geht darum, mal im Vertrauen, was soll der Scheiß, wo doch jeder hier die Wahrheit weiß. Viel zu lange haben wir alle akzeptiert, dass man Fakten einfach ignoriert. Können Sie in Stuttgart wunderbar zeigen, also wir wissen, mindestens 10.000 tote Feinstaub, kommt nicht nur vom Diesel, aber hauptsächlich auch vom Diesel.
Der Reifenabrieb kommt dazu,
der ist bei allen Autos da. Und wir ignorieren das vollkommen. Wir kennen die Fakten. Es gibt Gerichtsurteile seit 2005, was Feinstaubbelastung in deutschen Städten angeht. Es passiert nichts.
Und Ihnen scheint dieses Lied so wichtig zu sein, dass Sie auch den Text aufgenommen haben in Ihr kommendes Buch, Der fliegende Teppich. Welche Bestandsaufnahme machen Sie da dann dahingehend, dass Absurdistan eben für Sie eine wichtige Rolle spielt?
Ja, wir haben ja nicht so sehr viel Zeit. Vereinfacht gesagt, läuft es darauf hinaus, dass wir im Leben immer auch in Fiktion, also in Vorstellungen von dem, was ist, leben. Und diese Vorstellungen stülpen sich über die Wirklichkeit. Und manchmal sind sie stärker als die Wirklichkeit. Nationalismus zum Beispiel ist eine Vorstellung. Sowas wie, es gibt zwar Grenzen, aber es gibt keine Nation. Sie kennen nicht 82 Millionen Deutsche. Sie stellen sich eine deutsche Nation vielleicht vor. Und dann entsprechend auch sowas Komisches wie einen deutschen Boden. Die Realität macht diese Unterscheidung nicht, aber wir legen diese Fiktionen über die Realität und das hat oft fatale Folgen. Und ich glaube, unser Job im Sinne von Wissenschaft und Aufklärung besteht darin, immer wieder diese Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion auszutarieren, auszumachen und uns nicht zu verrennen in die Fiktion.
Was glauben Sie denn, woher kommt das, dieser Hang zur Fiktion? Macht der einfach das Leben auch leichter vielleicht?
Ja klar, er hilft uns auch zu kompensieren. Ne? Wir stellen uns dann vor, wenn wir das und das kaufen, wenn wir das endlich haben, dann sind wir glücklich. Ist natürlich ein völliger Irrtum. Die Leute verwechseln das, was sie sich wünschen, mit dem, wonach sie sich sehen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich kann mir einen Wunsch erfüllen und stelle fest, Mist, das ist ja immer noch nicht das, wonach ich mich eigentlich sehne. Es ist Bequemlichkeit. Es ist aber auch ganz hartes wirtschaftliches Kalkül. Also die Autoindustrie ist nicht bequem, das ist sie vielleicht auch, sondern die Autoindustrie will einfach ihr Ding durchziehen und zwar auf unsere Kosten. Ich meine, wir produzieren hier in Deutschland Autos mit einer geringeren Schadstoffbelastung, die in die USA exportiert werden, die aber nicht bei uns auf deutschen Straßen fahren. Das muss erstmal einer nachmachen.
Naja, aber dann gibt es natürlich auch Fälle wirtschaftliche Interessen, die da wieder im Vordergrund stehen und dann gibt es den Schadstoffskandal. Müssten da wir Menschen mehr aufmucken oder was ist Ihr Ansatz?
Ja,
dann?
Nicht nur wir Menschen. Also ich meine, da müssten Politiker aufmucken. Ehrlich gesagt müssten müssen die Betroffenen selber aufmucken. Und wir haben ja ein Rechtssystem. Es ist schon etwas seltsam festzustellen, dass Unternehmen wie Volkswagen und vielleicht in Zukunft eben auch Daimler, obwohl es hier in der Stadt ist, zur Rechenschaft gezogen werden in den USA. Aber hier bei uns passiert nichts. Wenn hier was passiert, dann hinter den Kulissen. Und ich denke, ja, in der Tat, da müssten wir aufmucken, ja.
Was glauben Sie, warum tun das so wenige? Woran liegt das?
Verschiedene Gründe. Ich glaube, es hängt auch ganz stark damit zusammen, dass die Leute nicht wissen, wie sie es genau machen sollen. Also wie sie so politisch aktiv werden können, dass es tatsächlich einen Nutzen und einen Effekt hat. Also wenn ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt demonstriere beispielsweise, es bringt ja eh nichts, sie machen ja eh, was sie wollen. Dann werde ich das möglicherweise nicht tun. Wenn ich aber eine klare Vorstellung davon habe, was ich tun muss, um's durchzuziehen, was ja zum Beispiel geschieht, indem einzelne Interessensgruppen dann vor Gericht Urteile erwirken, die eben sagen, in einer Stadt wie Düsseldorf oder München jetzt gerade das letzte Urteil, ist bis 2018 definitiv ein anderer Feinstaubwert einzuhalten. Punkt. Und wenn das nicht kommt, werden Dieselautos verboten. Und zwar übrigens nicht die älteren Diesel, sondern auch zum Teil Diesel der 2016er, also der neuen 6er Norm, weil die genau dieselben, Sie haben es ja eben gesagt, denselben Abrieb haben.
Jetzt entwickelt ein kleines Unternehmen beispielsweise etwas, ein Tool, wo jeder zu Hause dann eben auch die Feinstaubbelastung messen kann. Ja. Ist es letztendlich das Wissen, was den Menschen fehlt, um dann wirklich auch strukturiert vorgehen zu können?
Nicht wirklich, weil eigentlich wissen wir es ja, aber die Unternehmen argumentieren natürlich so, dass sie sagen, Herr Skobel, weisen Sie das doch erstmal nach, dass bei Ihnen so eine hohe Feinstaubbelastung
das
ist.
Das lässt sich nicht zu einem Tool
Sie bilden sich das doch ein. Und wenn man natürlich dann viele Messwerkzeuge hat und sagen kann, Jungs, unterstellt uns nicht, wir lügen, sondern hier sind die Fakten, hier sind die Messwerte und zwar mit Geräten, die ihr auch akzeptiert, also Geräte, die geeignet sind, die Fakten tatsächlich zu überprüfen, zu messen, dann kann man dagegen nur schwer was sagen. Also insofern bringt das schon was, obwohl wir es im Grunde genommen wissen. Also die spielen halt auf Zeit.
Sie sind vielen Zuschauern als Moderator des Wissensmagazins Skobel bekannt und haben auch viele andere Kultursendungen moderiert. Das ARD-Morgenmagazin haben Sie auch gemacht. Ich vermute mal, es kommt relativ selten vor, dass ein studierter Philosoph und Theologe beim Fernsehen seine Heimat findet, oder?
Ach, es gibt einige Theologen und Philosophen. Also wenn man mal so mal rumguckt, ist man relativ erstaunt. Warum? Weil ich glaube, Theologie und Philosophie sind wahrscheinlich die letzten Bastionen noch von sowas Ähnlichem wie Universalwissen, was es natürlich nicht mehr wirklich geben kann, so wie früher. Aber es ist eine relativ breite Ausbildung. Und das hat wiederum mit dem Job als Journalist, glaube ich, was zu tun, weil man da auch relativ breit aufgestellt sein muss eigentlich.
Gab es denn so einen Auslöser zu sagen, Philosophie und katholische Theologie, das sind meine Fächer?
Ich hab eine Zeit lang, also nach der Schule überlegt, ob ich vielleicht Psychologie studieren sollte oder wollte, weil ich vorhatte, was mit Menschen zu machen. Und dann waren meine Interessen aber irgendwie so, dass ich gedacht habe, nein, Theologie ist das Richtige. Und ich hatte ja längere Zeit auch vor, tatsächlich in der Kirche zu arbeiten, was ich dann irgendwann nicht mehr vorhatte, aus verschiedenen und vielen Gründen.
Was wäre das gewesen?
Einer der Hauptgründe war, dass mir damals schon schien, dass die Verbürokratisierung und Verknöcherung der Kirchen einfach so stark ist, dass sie relativ wenig Luft zum Atmen lässt. Und wenn man versucht, was anders zu machen, man einfach sehr viel Energie da reinsetzen muss und vor allen Dingen eine gute Gruppe von Menschen braucht, die einen unterstützen. Das gilt natürlich insbesondere für katholische Priester, die zölibatär leben.
Wäre das für Sie eine Option gewesen?
Ich bin tatsächlich katholisch gewesen. Ich habe darüber nachgedacht eine Zeit lang, bin aber sehr schnell zu dem Schluss gekommen, nein, das ist keine Option für mich. Und gerade weil diese Priester nicht in Beziehungen leben können, also jedenfalls offiziell nicht, macht sie das natürlich viel anfälliger für, Gruppenstrukturen, die man dann auch tatsächlich ausnutzen und auch ausbeuten kann.
Und inwiefern ist der Glaube für Sie wichtig, auch vielleicht in Ihrer Arbeit? Spielt das eine Rolle?
Nee, nicht wirklich. Und wenn man mal, ich habe das ja in meinem Buch über das Verhältnis von Glauben und Vernunft versucht mal runterzubrechen. Also wenn man sich mal anguckt, was Glaube wirklich bedeutet, also im Hebräischen, im Griechischen, in anderen Sprachen und Religionen, vereinfacht gesagt, läuft es immer darauf hinaus, dass es etwas gibt, auf das wir vertrauen müssen. Das lässt sich nicht weiter begründen. Auch das hängt übrigens mit der Moderne zusammen, weil unsere Begründung Begründungen irgendwann zu einem Ende kommen. Ich kann das dann, worauf ich vertraue, kann ich nicht weiter begründen. Und das hat jeder von uns. Warum Luther, wir haben ja das Lutherjahr, sagt, dass jeder seinen Gott hat. Gott ist das, worauf, sagt Luther, man in Leben und Sterben sich verlassen kann. Das heißt es, ein Gott haben, schreibt er. Tatsächlich geht es um dieses Verlassen. Das haben Sie, das habe ich, das haben andere Menschen. Was das jeweils ist, muss man rauskriegen, weil da liegen Schichten von Fiktionen und Vorstellungen und Ideen drüber. Die muss man sozusagen erstmal freischaufeln und wegschaufeln, um da zu dem Punkt zu kommen, zu dem Boden zu kommen, was wirklich übrig bleibt, wenn wir mal die ganzen Vorstellungen von das Glas ist halb voll oder halb leer lassen.
Heißt, es bedarf aber natürlich auch einer großen Reflexion und einer Möglichkeit, sich selbst letztendlich zu ergründen. Haben Sie für sich einen Gott, wen oder was ausmachen können, was das Verlassen für Sie persönlich ist?
Also ich glaube nicht, dass das unbedingt so eine intellektuelle Beschäftigung ist, weil es gibt viele Leute, die nicht im klassischen Sinn intellektuell sind, die aber ganz klares Gefühl haben und ganz klares Wissen, worauf sie sich verlassen können. Und dass wir uns auf etwas verlassen, ist ja keine intellektuelle Tätigkeit. Also ich brauche vielleicht sozusagen viel kritische Kraft, um die ganzen Fiktionen und Vorstellungen wegzuräumen. Aber das, worauf ich mich dann verlasse, das ist in der Regel eigentlich was sehr Einfaches.
Es gibt ja den Begriff des Urvertrauens. Vielleicht ist es letztendlich nur das.
Glaube ich nicht, weil das Urvertrauen eine biologische Notwendigkeit sind. Wir sind Säugetiere und als Säugetiere sind wir darauf angewiesen, sozusagen gefüttert und umsorgt zu werden, weil wir sind nicht lebensfähig. Anders als andere Säugetiere würden ein kleines Kind sofort sterben, wenn man sich nicht drum kümmert. Und dieser Impuls, darauf zu vertrauen, dass irgendjemand mich ernährt oder sich um mich kümmert, der ist biologisch angelegt. Das ist, klar hat man daraus auch eine psychologische Kategorie gemacht, aber es ist nicht nur eine psychologische Kategorie.
Seit mehr als 20 Jahren sind Sie ein bekanntes Gesicht im Fernsehen mit den unterschiedlichsten Formaten. Haben Sie auch schon mal eins abgelehnt?
Kann mich nicht erinnern, nee. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich immer mal Formate entwickeln konnte, zum Beispiel für einen Kinderkanal oder auch das Format, was ich jetzt mache. Das ist natürlich ein echtes Privileg.
Ja, weil Sie einfach eine Marke geworden sind und dann eben auch für die Wissenschaft inzwischen stehen. Die Skobel-Sendung trägt eben auch Ihre Handschrift. Was wird denn so das nächste Thema sein?
In der nächsten Sendung beschäftigen wir uns mit dem, was Fachsprache Cognitive Bias genannt wird. Das sind kognitive Verzerrungen, die wir haben, selbst dann, wenn wir sozusagen 100% logisch denken. Also ganz einfaches Beispiel gerade ist, wenn man 8 mal 7 mal 6 mal 5 und so weiter, also 8 Fakultät hinschreibt und die Leute mal schätzen lässt, was das ergibt. Der wahre Wert, der liegt so um 40.000. Und dann dasselbe umgekehrt schreibt, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 bis 8, exakt dieselbe Zahl, einmal von hinten, einmal von vorne geschrieben. Und die Schätzungen variieren um einen unglaublichen Faktor. Also wenn man mit 1 anfängt, schätzen die Leute die Zahl ganz gering. Die landen dann oft so bei 200 oder 300 oder vielleicht mal 1000, aber nicht bei 40.000. Und wenn man mit der 8 anfängt, schätzen sie die Zahl sehr groß ein. Das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, die es gibt. Das sind Voreinstellungen, die unser Verhalten, unsere Denkweise einfach massiv prägen. Und mein Thema ist ja, dass solche Voreinstellungen durch Erzählungen, durch Geschichten, die wir uns immer wieder über uns selbst und über andere auch erzählen, die wir brauchen, um uns zu orientieren, dass wir durch solche Voreinstellungen einfach die Wirklichkeit sehr oft verschieben, verzerren, bis sie dann zurückschlägt.
Da sind wir eigentlich schon wieder beim fliegenden Teppich, dem Buch, was nächste Woche erscheint von Ihnen. Also Sie verbinden da auch ganz viel persönliches Interesse mit der Sendung.
Ja, natürlich, weil mich das Thema auch betrifft. Also wir leben ja im Moment in einer Zeit, die manche postfaktisch nennen, was natürlich Quatsch ist, weil Fakten gibt's immer noch. Ich glaube, es ist ein Modewort, was sich irgendwann erledigen wird. Aber die Idee ist ja, dass Meinungen inzwischen Fakten ersetzt haben. Was sind Meinungen? Meinungen sind Interpretationen oder Geschichten über Fakten. Und die Geschichten über Fakten scheinen wichtiger zu sein als die Fakten selber. Das kann auf Dauer natürlich nicht gut gehen. Und mein Plädoyer ist, sich als groben Kompass immer wieder klar zu machen, wo ist die Fiktion, wo hört sie auf, wo ist der Bereich der Realität? Die Übergänge, die sind fließend, die gehen mal mehr, mal in die andere Richtung. Man kann das nie genau trennscharf sagen, aber man kann sich klar machen, wo das eine und das andere ist.
Ist denn die Bereitschaft dazu überhaupt noch da? Wir hatten neulich einen Wissenschaftler in der Sendung, der sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt.
Ja, klar.
Und da kam dann raus, er sagt, im Grunde egal, welche Fakten auf den Tisch gelegt werden, ein Verschwörungstheoretiker wird die Fakten natürlich immer wieder so auslegen, dass sie in sein Weltbild auch hineinpassen.
Also es gibt immer, da hat er vollkommen recht mit, und es gibt immer einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, von denen ich glaube, er ist sehr gering, den man einfach nicht mehr ändern kann. Aber das ganze Projekt der Aufklärung, also sich aufzumachen und immer wieder zu prüfen, stimmen unsere Überzeugungen mit der Wirklichkeit überein oder nicht und was bedeutet das? Dieses ganze Projekt der Aufklärung wäre über den Haufen geschmissen, wenn ich jetzt sagen würde, tja, alles Verschwörungstheorien, ich kann gar nichts machen, es spielt alles gar keine Rolle, Kopf in den Sand. Auch das ist eine Geschichte und mein Plädoyer ist, und das sagt übrigens jemand wie Harald Welzer auch immer, wir müssen positive Geschichten erfinden, wir müssen andere Geschichten erfinden. Und erfinden heißt ja nichts anderes, als einen neuen Zugang zur Wirklichkeit zu bekommen durch die Geschichten, die wir uns erzählen.
Aber Zugänge zur Wirklichkeit gibt es natürlich mehr und mehr auch durch das Internet und da haben natürlich die Menschen, die vielleicht einer Verschwörungstheorie angehören, ein sehr viel größeres Forum als die, die sich nur auf die Fakten basieren.
Ich weiß nicht so ganz, ob ich Ihre Voraussetzung teile. Einen größeren Zugang zur Wirklichkeit durchs Internet. Ja, einerseits, wir haben zum Beispiel über Messwerte gesprochen eben. Das ist tatsächlich ein Zugang zur Wirklichkeit. Andererseits weiß jeder von uns, dass ich in der Filterblase bin. Also wenn ich in Aachen und wenn ich in Frankfurt, meinen beiden Hauptwohnorten, dieselbe Suche in meinen Laptop eingebe, kriege ich ein anderes Ergebnis. Weil einmal meine IP-Adresse in Aachen und einmal wird sie in Frankfurt geortet. Und da habe ich ein anderes Profil und kriege eine andere Auskunft. Also wir befinden uns in der Filterblase. Und die Frage ist, ist das die Wirklichkeit? Klare Antwort, nein, ist sie nicht.
Ins Bodenlose stürzen,
ja,
auch das
alles
ist ein Thema von, ein ganz großes Thema von unserem Gast heute in SWR1, Leute, Gerd Skobel. Als Philosoph merkt man, dass Sie einfach unglaublich gern sich auch mit den Dingen und der Weltsicht auseinandersetzen. Da prallen dann ganz unterschiedliche Weltsichten aufeinander. Sie sagten eben, es geht letztendlich darum, auch das Positive zu nehmen und darauf aufzubauen. Wäre das nicht aber auch eine Verfälschung der Wirklichkeit?
Überhaupt nicht. Wir brauchen ja Metaphern, um Dinge zu beschreiben. Zum Beispiel diese furchtbare Metapher, das Boot ist voll. Ein Boot ist klein, da gehen 20 bis 30 Leute rein, das wird meistens gerudert, das geht bei hohem Wellengang unter. Wenn Sie sagen, das Schiff ist voll, haben Sie an der Wirklichkeit nichts verändert, aber Sie haben die Wirklichkeit in einen anderen Rahmen gestellt. Ein Schiff ist stabil, es gibt Containerschiffe, die sind 300, 400 Meter lang, da passt wahnsinnig viel drauf. Es gibt die ganzen Tourismusschiffe, da können Sie wunderbar mitfahren, da können zum Teil Tausende von Leuten mitfahren. Vorausgesetzt, Sie haben ein Ticket, um damit fahren zu können. Es ist also ein großer Unterschied, ob ich sage, das Schiff ist voll oder das Boot ist voll.
Glauben Sie wirklich, dass das einen Unterschied macht?
Ich glaube das nicht. Das ist so. Das lässt sich, also Elisabeth Wehling zum Beispiel oder George Lakoff, die haben das nachgewiesen. Das macht im Gehirn einen Unterschied und prädisponiert, also vorherbestimmt Ihr Verhalten. Je nachdem, wie ich Sie mental frame, also mit welcher Metapher ich einen Rahmen setze für das, was Sie denken, beeinflusse ich Ihr Verhalten. Zum Beispiel, wenn ich sage Klimaerwärmung, dann finden Sie das super, weil Sie in gemäßigten bis kalten Gegenden Erwärmung positiv finden. Sie stellen sich das Mittelmeer vor, das ist super. Sie kommen von diesem Gedanken, dass Erwärmung positiv ist, nicht mehr runter, wenn ich mit Ihnen über Klimaerwärmung rede.
Spricht aber letztendlich dafür, dass wir alle nur programmiert sind.
Nein, Sie können sich ja von diesen Framings, also von diesen Rahmungen, können Sie sich ja befreien. Erstens ist unser Gehirn plastisch und wir sind erst recht plastische und anpassungsfähige Lebewesen. Und wir können, das ist ja das Großartige der Fiktion, der Lyrik und so weiter, wir können ja neue Geschichten über uns erfinden, positive Geschichten. Wir können Geschichten erfinden von einer Welt, wo wir wirklich zusammenleben, wo wir Frieden haben, wo die Sache der Aufklärung tatsächlich weitergeht, wo wir vernünftiger und, wie soll ich mal sagen, zärtlicher mit den Dingen umgehen, als wir es im Moment tun.
Hilft das den Menschen weiter, die sich wirklich gerade in einer beschissenen, ich sag's einfach mal so, Situationen im Leben befinden?
Gerade den Menschen hilft es weiter, auf Dauer und auf lange Sicht hin. Gerade denen hilft es. Es geht nicht darum, dass wir eine bessere Wohlfühlkultur haben, sondern es geht darum, dass allen geholfen wird.
Weil es heißt, die Hoffnung stirbt zuletzt?
Ich weiß nicht, ob die Hoffnung zuletzt stirbt. Es gibt eine Menge Menschen, die leider vorher gestorben sind. Es geht darum, einfach Bedingungen zu verändern. Zum Beispiel, was die Fabrikation von Kleidern angeht, um ein weiteres Beispiel zu nehmen. Da können wir was verändern. Wir können das tun. Wir müssen es nur wollen. Und wir müssen uns selber auch sozusagen Geschichten klar machen, also den Rahmen klar machen, in dem unser Handeln steht, das dann auch tatsächlich die Welt verändert.
Aber ist es nicht sinnvoller, einfach auch anzunehmen, wenn Sie auch sagen, wir hatten eben das Beispiel mit dem Glas, einfach zu sagen, es ist, wie es ist und dann einfach auch zu sagen, die Situation ist einfach so schlecht, wie sie ist,
nein,
und
sie
das erstmal anzuerkennen und dann daraus zu kommen?
Nein, weil Sie müssen es interpretieren. Sie können nicht anders dazu sagen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Sie müssen sich entscheiden und je nachdem, wie Sie sich entscheiden, rahmen Sie Ihre weitere Denkweise.
Aber es gibt genauso Psychologen, die sagen, dieses ganze Denken von, ach, wir denken uns positiv und all das macht letztendlich vieles nur noch schlimmer.
Das
und einfach
ja
mal so anzuerkennen, zu sagen, die Situation ist einfach gerade so blöd und auch das
ja
ist okay und es gibt
ja
aber Wege daraus.
Da haben Sie völlig recht. Es geht ja nicht darum, die Wirklichkeit umzulügen. Das wäre in der Tat falsch. Aber darüber reden wir nicht. Wir reden nicht darüber, die Wirklichkeit umzulügen, sondern wir reden darüber, wie man die Wirklichkeit verändern kann. Und Sie haben recht. Wenn ich selber immer schuld bin, weil ich zu negativ denke, lade ich mir ein doppeltes Schuldgefühl sozusagen drauf. Und da haben die Psychologen völlig recht. Das ist in der Tat eine kontraproduktive Vorgehensweise. Aber das ist nicht das, wovon ich rede.
Grimme-Preisträger Gerd Skobel heute Vormittag bei uns in SWR1, Leute. Wenn Sie nochmal von vorne anfangen könnten, was hätten Sie anders gemacht?
Ach, gar nicht viel. Ich wäre vielleicht an die ein oder andere Beziehung etwas vorsichtiger rangegangen und hätte vielleicht manches ein bisschen straffer gemacht später im Studium. Aber im Großen und Ganzen fand ich's okay. Ich meine, man muss ja im Rahmen seiner Möglichkeiten bleiben und oft hat man nicht so viele Möglichkeiten. Talente sind begrenzt.
Man sagt ja immer, Zufriedenheit zu erreichen ist so schwierig. Aus wissenschaftlicher Sicht gesehen, sind Sie ein zufriedener Mensch?
Ja, ich würde sagen, dass ich zufrieden bin, ja. Was heißt, ich würde das sagen? Ich sage das, ja. Mir geht's gut.
Was macht Sie zufrieden?
Also ich glaube, dass eine wesentliche Rolle dabei spielt, dass seitdem ich 16 bin, ich meditiere. Mehr oder weniger intensiv, hat mal Jahre gegeben, da habe ich es etwas weniger gemacht. Das gehört zu meinem täglichen Lebensablauf. Und ich glaube, dass das wesentlich dazu beiträgt, dass es mir gut geht. Außerdem habe ich eine Menge sehr schöner Beziehungen in meinem Leben.
Habe ich neulich noch gehört über das Meditieren, als gesagt wurde, das scheint gerade auch im Hirn etwas zu verändern und die Menschen, die viel meditieren, scheinen besonders ausgeglichen zu sein.
Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, alle Tätigkeit, die sie intensiv machen, Handball spielen, irgendwas mit den Fingern machen, Klavier spielen, verändert ihr Gehirn. Unser Gespräch verändert ihr Gehirn.
Ist das was Schlimmes?
Nein, das ist ganz normal. Das hängt einfach mit der Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns zusammen. Die Frage ist, ob nicht mehr als eine Veränderung des Gehirns hinzukommen muss, wenn man von positiven Effekten der Meditation redet. Weil es gibt ja dann so Rückkopplungseffekte, dass man selber zum Beispiel auf andere Menschen anders zugeht, die ja nicht nur Gehirne sind. Und diese Menschen, die nicht nur Gehirne sind, auch anders einem selber dann gegenüber wieder auftreten. Das heißt, diese Rückkopplungen, die ins Soziale hineingehen, die zwar irgendwie mit Meditieren zu tun haben, aber vielleicht nicht ursächlich oder nicht nur, die muss man ja mit bedenken, die hängen auch damit zusammen.
Jetzt unterstelle ich aber mal, das sind ja letztendlich positive Veränderungen, weil sie auch anders reflektieren können, vielleicht durch eine Meditation und dann anders auf ein Gegenüber zugehen können.
Das ist richtig, aber sie haben immer auch die Phasen, wo ihnen klar wird, dass sie auf dem fliegenden Teppich sitzen und das macht Angst. Das heißt, dass ihr Leben immer bodenlos ist. Sie haben keinen letzten Grund, keinen festen Boden unter den Füßen.
Da haben Sie es ganz geschickt geschafft, nochmal den Titel Ihres neuen Buches unterzubringen.
Aber es ist wirklich so.
Ja.
Das ist kein Marketing, sondern das ist die Lage, in der wir uns tatsächlich befinden. Man muss es einfach nur mal durchanalysieren und sich fragen, wo ist denn der feste Boden? Was ist das denn? Kann ich das begründen? Und die Antwort wird sein, nein, man kann es nicht begründen.
Und ab dem 23. März dann auch überall zu kaufen, der fliegende Teppich. Ich sag's jetzt auch einfach nochmal und bedanke mich für den angenehmen Besuch, Gerd Skobel, heute
ja,
Vormittag
danke auch
in SWR1, Leute.
Eins gehört.